Am 31. August 1994, dem Tag des Abzugs der russischen Truppen, war viel von Freundschaft die Rede zwischen Deutschen und Russen. Dennoch wurde die russische Armee separat verabschiedet. Die amerikanischen, britischen und französischen Truppen galten ja im Westen als Schutzmächte, die russischen als Besatzer. Die russische Regierung und das Militär waren verärgert, aber die Abschiedszeremonie, die war dennoch feierlich. Und dabei hatte der Militärdolmetscher Hans-Joachim Jung eine entscheidende Rolle. Jonas Waag hat ihn getroffen.
Deutschland, wir reiten in den Garten und kehrt zu Jugendvaterland.
Es ist der 31. August 1994 und ein russischer Soldatenchor singt auf Deutsch zur Verabschiedung der russischen Truppen. Vor dem Soldatenchor stehen Bundeskanzler Helmut Kohl und der russische Präsident Boris Jelzin. Wenige Meter entfernt sitzt Oberstleutnant Hans-Joachim Jung. Gerührt und hoffnungsvoll war er, erinnert er sich heute.
Und das ist leider nicht eingetroffen, das trifft heute immer noch zu. Die Heimat ist empfangsbereit, wir bleiben Freunde alle Zeit. Auf Frieden, Freundschaft und Vertrauen sollten wir unsere Zukunft bauen. Die Pflicht erfüllt. Leb wohl, Berlin, unsere Herzen heimwärts ziehen.
Dass Jung das Lied übersetzt und damit eine wichtige Rolle in diesem historischen Moment spielt, war 1990 noch kaum vorstellbar. Zur Wiedervereinigung ist er 49 Jahre alt, 31 davon hat Jung bei der NVA verbracht. Aber die Armee der DDR wird mit dem Staat DDR aufgelöst. Die Bundeswehr übernimmt nur wenige NVA-Offiziere. Jung ist einer von ihnen. Er hat schon für die NVA auf Russisch, Englisch und Französisch gedolmetscht und übersetzt. Nun soll er vermitteln zwischen den früheren Feinden. Also organisiert er Gelegenheiten für die Soldaten und Offiziere, sich zu treffen. Zum Beispiel für die französischen und russischen Truppen. 1994 sollen die Truppen der vier Siegermächte Berlin endgültig verlassen. Der Kommandant der russischen Truppen in Berlin schlägt vor, die Abschlussparade gemeinsam abzuhalten. Aber daraus wird nichts.
Später habe ich erfahren über meinen Kommandeur, dass die Franzosen und Briten mit einer gemeinsamen Parade einverstanden gewesen wären. Die Amerikaner waren wohl dagegen.
Die russischen Truppen müssen ihre eigene Abschlussparade abhalten. Auch die Verabschiedung findet getrennt statt. Dafür lässt die russische Militärführung eigens ein Abschiedslied komponieren. Die Melodie stammt von Gennady Lujetsky, dem künstlerischen Leiter des Gesangs- und Tanzensembles der russischen Truppen in Deutschland. Den Text schreibt der ukrainische Sänger Wladimir Sarkov.
Können wir das nicht in Deutsch irgendwie singen beim Abschied? Ja, aber wer übersetzt es denn? Und da hat Lujetsky, den ich ja gut kannte, hat gesagt, ich kenne jemanden.
Dieser jemand ist Hans-Joachim Jung. Am 31. August 1994 wird es gesungen. Das russische Lied, auf Deutsch übersetzt, das Hoffnung macht auf eine friedliche Zukunft.
Wir verlassen nun für immer deutsche Erde, denn der Kriegsherd, der ist schon lange aus. In der Hoffnung, dass nun ewig Friede wäre, rollen Panzer und Geschütze jetzt nach Haus.
Ewiger Frieden? Viel ist nicht mehr übrig von dieser Hoffnung.
49 Jahre waren die Soldaten der USA, Großbritanniens und Frankreichs in West-Berlin stationiert. Die Amerikaner haben wohl die dicksten Footprints hinterlassen. Sie haben Krankenhäuser gebaut, in denen heute Studenten lernen. Und sie spendierten West-Berlin unter anderem die Amerika-Gedenkbibliothek. Dicke Fußabdrücke auch in Musik und Kunst und beim Lebensgefühl. Dass Westdeutschland, also die Bundesrepublik, nach dem Zweiten Weltkrieg ein demokratischer Staat geworden ist. Auch daran haben die Amerikaner einen großen Anteil. Aber wird das entsprechend gewürdigt? Meine Spurensuche begann an einem Schwimmbad.
Fertig, los!
Im August 2014 wurde die Schwimmhalle Finkensteinallee in Lichterfelde wiedereröffnet, nach 8 Jahren Sanierung. Die Spuren aus der nationalsozialistischen Entstehungszeit hatte man dabei erhalten. So stehen die 4 riesigen, übermenschlichen Figuren im Eingang dafür, dass hier Mitglieder der SS-Leibstandarte Adolf Hitler ihre Körper stählten. Dass aber nach dem Zweiten Weltkrieg die US-Armee die Halle viel länger genutzt hat, daran erinnern vor allem 4 Worte neben dem Schwimmbecken. No smoking, no running. Der Potsdamer Historiker Hanno Hochmuth wünscht sich, dass die Erinnerung an die US-Nutzung gerade für jüngere Generationen erlebbarer wird.
Vielleicht zum Beispiel auch, indem nochmal eine kleine Tafel angebracht wird, neben den Buchstaben No Smoking, No Running, die nochmal erklärt, was das eigentlich für Schriftzüge sind und aus welcher Zeit sie eigentlich stammen und warum es auch gut ist, dass diese Schriftzüge erhalten sind, denn sie sind das letzte Zeugnis der 50-jährigen Nutzung durch die US-Streitkräfte.
Der Historiker kritisiert, dass die Jahrzehnte der amerikanischen, britischen und französischen Präsenz in Berlin in der Erinnerungskultur noch immer keine besondere Rolle spielen, obwohl der Kalte Krieg, also die oft dramatische Auseinandersetzung zwischen dem demokratischen Westen und dem sozialistischen Osten Berlin nachhaltig geprägt habe. Das sagt auch Jürgen Lilteicher, der Leiter des Alliiertenmuseums in Zehlendorf. Man müsse den Bürgern viel stärker deutlich machen, welche Bedeutung die Alliierten für die Demokratiebildung in Westdeutschland gehabt hätten.
Ja, um zu verdeutlichen, dass die Demokratie, in der er oder sie jetzt lebt und welche Werte er oder sie für sich in Anspruch nehmen können, dass das im Grunde ein Erbe des Zweiten Weltkriegs bzw. der Alliierten ist, die Deutschland auf den Weg des Westens dirigiert haben, sagen wir mal, also demokratisiert haben, liberalisiert haben, zumindest als Initialzündung.
Seit Jahren gibt es Pläne, das Alliiertenmuseum in den ehemaligen Flughafen Tempelhof zu verlegen. Ja, ein NS-Bau, der aber im kollektiven Westberliner Gedächtnis mit Amerikanern und Briten verbunden bleiben wird, weil ihre Piloten während der russischen Berlin-Blockade 1948 die Stadt monatelang aus der Luft versorgten, mit allem, was man zum Leben brauchte. Die USA als Schutzmacht Westberlins im Kalten Krieg und die internationale Bedeutung dieses Konflikts. Das alles wollte der Senat am früheren innerstädtischen Grenzübergang Checkpoint Charlie deutlich machen. Durch einen Bildungs- und Erinnerungsort. Der Beschluss ist 18 Jahre alt. Realisiert ist er noch immer nicht. Ob die Phase des Kalten Kriegs Teil der deutschen Erinnerungskultur wird? Im Herbst will Kulturstaatsministerin Roth ein überarbeitetes Konzept vorlegen. Im Land Brandenburg ging es nach dem Abzug der russischen Truppen eher um Konversion, um die Umwandlung von Militärflächen also in Orte, an denen Wohnungen gebaut, der Tourismus angekurbelt oder der Naturschutz gepflegt wurden. Elke Bader ist für uns nach Finowfurt gefahren. Dort war bis 1994 ein russischer Militärflughafen, der für DDR-Bürger tabu war. Jörg Engel vom Verein Luftfahrtmuseum erinnert sich noch an den Tag der Öffnung des Geländes.
Also hier hat der Bär gesteppt. Hier waren so viele Menschen. Man konnte an alles ran. Man konnte sehen, wie die Streitkräfte ausgebildet wurden. Flugverführungen wurden gemacht. So was kriegt man nie wieder zu sehen.
Die Euphorie vor 30 Jahren ist längst verflogen. Nach Abzug der Alliierten hat sich der Verein Luftfahrtmuseum Finowfurt gegründet und das Gelände für 60.000 D-Mark gekauft. Ein Museum, in dem der Verein Militärgeschichte erlebbar macht, erläutert der Vorsitzende Jörg Engel.
Das Wichtigste ist, dass das hier einer der letzten noch komplett erhaltenen Staffelbereiche ist. Hier kann man noch die komplette militärische Bestimmung erkennen. Mit allen Rollwegen, mit allem, was dazugehört.
Alle Flugzeuge bleiben aber am Boden und rosten vor sich hin. Für eine Restaurierung fehlt dem Verein das Geld. In den 12 Scheltern befinden sich Werkstätten und Ausstellungen. Museumsbesucher wie Andreas und Kerstin sind begeistert.
Es ist hier auch interessant, das finde ich wirklich aller Ehren wert, dass man hier auch abgestürzte Flieger aus dem Zweiten Weltkrieg birgt und denen ihre Geschichte wiedergibt.
Das ist auch für die nachfolgenden Generationen wichtig, dass man weiß, es bleibt keiner da, es wird immer gesucht.
In dem besagten Shelter sind Wrackteile abgestürzter Flugzeuge ausgestellt. Ausstellungstafeln und Fotos informieren über das Geschehene. Darunter ist auch das Flugzeugwrack, das der Verein 1996 aus dem Schlosssee in Alzeschdorf bei Frankfurt geborgen hat, erinnert sich Jörg Engel.
Der Pilot saß da noch drin. Jacke konnten wir noch öffnen. Da wurden also die persönlichen Dokumente, die man hier auch sieht, entnommen. Daher wussten wir dann auch ziemlich genau, wer es war.
Dabei wird der Verein von Luftfahrtarchäologen unterstützt. Die Bergung des Wracks hätte den Verein damals beinahe in die Pleite getrieben. Kosten in Höhe von 40.000 D-Mark mussten plötzlich bezahlt werden, erzählt Jörg Engel.
Weil wir so vollkommen unvoreingenommen da rangegangen sind. Die Feuerwehr musste damit immer bezahlt werden, der Munitionsbergungsdienst, die Polizeieinsätze und so weiter, weil das Flugzeug nämlich noch komplett bewaffnet war.
Um den Museumsbetrieb am Laufen zu halten, hat der Verein Luftfahrtmuseum Finowfurt inzwischen eine Geschäftsidee entwickelt, sagt der Vereinsvorsitzende.
Das Geld, was wir benötigen, erwirtschaften wir alleine. Wir machen dann mehrere Großveranstaltungen im Jahr, wie das Ostfahrzeugtreffen oder der Dreh 61. So kann man den Bekanntheitsgrad ja auch ein bisschen erweitern. Ne?
Sagt Jörg Engel vom Verein Luftfahrtmuseum, der das Gelände des früheren russischen Militärflughafens gekauft hatte.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.